Eine kleine Überraschung für euch. Der heutige Predigttext ist eine echte Überraschung oder eigentlich ist er keine Überraschung. Es ist schon wieder Johannes 20. Also es gibt mehr Texte in der Bibel, ich weiß, aber ich finde diesen Text so spannend und es gibt da einen Satz, den habe ich bisher nur so sehr stiefmütterlich gestreift. Und eigentlich lohnt es sich, da nochmal hinzuschauen. Für alle, die vielleicht in den letzten 3 Wochen nicht da waren, das ist auch das letzte Mal jetzt, das könnt ihr ganz entspannt sein, nächstes Mal schon irgendwas anderes. Jesus, der Auferstandene, begegnet seinen verängstigten Jüngern und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wenn ich der Autor des Johannesevangeliums gewesen wäre, hätte ich gedacht, wow, was für ein schöner Abschluss dieses Abschnitts. Nehmt hin den Heiligen Geist und jetzt geht's los. Das kann ich mir dann auch so im Kopf vorstellen, wie sie dann losgehen und alles ist gut. Aber nein, Johannes schreibt noch einen Satz. Jesus sagt noch einen Satz. Und der ist schon ein bisschen irritierend, also für euch vielleicht nicht, aber für mich. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und damit endet dann dieser Abschnitt. Wem ihr die Sünden erlasst, wem ihr die Sünden vergebt, oder genauer, wem ihr Sünden im Namen Gottes vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie behaltet, also nicht vergebt, dem sind sie behalten, dem sind sie nicht vergeben. Ich finde das irritierend, gleich in mehrere Richtungen. Also zum einen klingt das irgendwie sehr nach Willkür, oder? Also dem einen wird vergeben, dem anderen nicht. Und was ist bitte schön der Maßstab? Wer entscheidet das denn und warum sollten die Jünger ausgerechnet die Kompetenz haben, das zu entscheiden? Warum spricht Jesus, wenn er schon das Thema ansprechen will, nicht einfach nur von der Vergebung? Warum auch dieses Behalten, das Nicht-Vergeben? Es wäre super spannend, darüber nochmal genauer ins Gespräch zu kommen. Da gibt es mehrere Schichten, die man sich anschauen kann. Und ich lade an dieser Stelle schon mal ein zum übernächsten Bibelgesprächskreis. Da wird es darum gehen. Da könnt ihr dann noch mal tief einsteigen. Hier die offensichtliche Schicht. Jesus bevollmächtigt seine Jünger, die Vergebung der Sünden im Namen Gottes zuzusprechen. Und er traut ihnen zu unterscheiden. Zu unterscheiden, und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ob jemand vor ihnen ist, der etwas in seinem Leben hat als Last, was er bereut und wo er um Vergebung bittet, oder ob da jemand ist, der vielleicht einfach nur Gottes Gnade ausnutzen möchte. Der muss mir ja sowieso vergeben, also kann ich leben, wie ich will und ja, der vergibt mir ja, ist ja sein Job, dafür ist er ja da. Und der gute Jünger muss mir ja auch die Vergebung zusprechen. Und Jesus sagt, das könnt ihr unterscheiden, ich traue euch das zu, verantwortungsvoll damit umzugehen, wo ihr Vergebung zusprecht und wo ihr es vielleicht auch nicht tut. Das ist schon ganz schön riskant, weil da liegt das Potenzial für Missbrauch drin, ne? Also wo man auch Macht missbrauchen kann, sagen kann, nö, du nicht. Also erst wenn du hier, wie war das früher, wenn der Groschen in der, wie im Kasten, wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt oder irgendwie so, ne? Also das Potenzial für Missbrauch ist schon da, aber Jesus traut es seinen Jüngern zu. Aber es ist ja nicht das einzige Irritierende, dieser ganze Auftrag ist ja vielleicht irritierend. Also wer bin ich denn oder wer sind denn die Jünger, dass sie in Gottes Namen vergeben können? Was ist das denn? Ist das nicht ein bisschen gewagt, das so zuzusprechen? Also ist das nicht vielleicht ein Job für Leute, die Ahnung haben, also für die, die eine Ausbildung haben, also irgendwie ein langes Studium oder so, Pastorinnen und Pastoren vielleicht oder besser noch Superintendentinnen oder Superintendenten oder irgendjemand, der richtig Ahnung hat, aber so die einfachen Jünger? Für die Menschen zur Zeit Jesu war klar, es gibt nur einen, der Sünden vergeben kann, und das ist Gott selbst. Und vielleicht erinnert ihr euch an manche Szene, wo Jesus Sündenvergebung zugesprochen hat. Und die Menschen haben sich aufgeregt, die haben sich gewundert und die waren irritiert. Und die geistlichen Machthaber der damaligen Zeit, die waren entsetzt. Wie kann er so etwas wagen? Jesus nimmt für sich in Anspruch, die Vollmacht zu haben, Sünden zu vergeben. Und hier überträgt er die jetzt auf seine Jünger. Also ich finde das irritierend und ich denke, ihr auch oder boah, weniger. Okay. Wie gesagt, Sünden vergeben, das kann nur Gott. Und die einzigen, die Sündenvergebung im Namen Gottes damals zusprechen konnten, das waren die Priester im Tempel. Der Tempel war das Zentrum, der Ort der Vergebung. Es gab bestimmte Ordnungen mit Opfertieren, wo geregelt war, was man bringen musste, wenn man Vergebung wollte. Und die Priester hatten dann die Aufgabe, die Vergebung, die Gott zuspricht, den Menschen zukommen zu lassen. Sie waren sozusagen die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Damit hatten sie eine herausgehobene Position. Gewisserweise gab es so etwas wie ein Abhängigkeitsverhältnis. Die Priester hatten in Sachen Vergebung das Monopol. Und als Jesus anfing, Sünden zu vergeben, da hat er an diesem Monopol gekratzt. Und die Reaktion war dann entsprechend. Mit Jesu Opfertod am Kreuz endet die Zeit des Tempels als Mittelpunkt für Opfer und Vergebung. Ihr erinnert euch, der Vorhang im Tempel zerreißt, das Zeichen der Trennung zwischen Gott und dem Menschen zerreißt, der Weg ist frei. Aber nicht nur, dass da keine Trennung mehr ist, sondern Gott selbst lebt durch den Heiligen Geist in Jesu Nachfolgern. Sie sind sozusagen der neue Tempel, nicht mehr aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Wir haben das gerade eben in der Lesung gehört. Der Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus überträgt ihnen die Vollmacht, in seinen Namen, in Gottes Namen, Sünden zu vergeben. Was passiert hier? Die Vergebung der Sünden, die bisher monopolmäßig bei dem Tempel und bei den Priestern konzentriert war, wird aus dieser zentralen Position herausgelöst und auf die Jünger übertragen. Sie nehmen die Rolle der Priester ein. Auch das haben wir eben gehört. Die Sündenvergebung ist nicht mehr konzentriert an einem Ort auf wenige, sondern sie kommt in die Breite hinein. Ich hatte während der Vorbereitung mit Hilde gesprochen, gesagt, oh, das wird heute ein bisschen anstrengend. Man muss da so richtig folgen. Seid ihr noch da? Also, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, was bedeutet das? Das ist ja jetzt alles so, aber was heißt das für uns? Das, was hier geschieht, ist ein kompletter Wandel. Aus der Hand des Tempels, aus der Hand der Priester, kommt die Sündenvergebung in die Hand der Jünger. Was für eine Verheißung, was für eine Zusage, was für ein großes Zutrauen Gottes, Jesu, in seine Jungs. Nicht mehr einige wenige speziell ausgebildete und gebildete Männer sind Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern Jesus verheißt seinen Nachfolgern, also einfachen Fischern, Handwerkern, ehemaligen Zöllnern, Ausgeschlossenen aus der Tempelgemeinschaft, solchen Leuten verheißt er, dass sie unmittelbar, ohne Mittler, mit Gott zusammen sein können, dass Gott in ihnen lebendig ist. Er haucht sie an mit dem Heiligen Geist, er beauftragt sie, in seinen Namen loszugehen, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch und gibt ihnen die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wow. Und das ist die Grundlage für ein absolut geniales Bild von Kirche. Ein dezentrales, in dem nicht wenige Einzelne die geistliche Kompetenz innehaben, sondern jeder Einzelne. Und zwar einfache Frauen und Männer und das ganz ohne Theologiestudium. Hier geht es um viel mehr als einfach nur die Frage der Sündenvergebung, sondern es geht um ein Bild von Kirche, ein Bild von Gemeinde und Gemeinschaft. Wie sehen wir Kirche? Gibt es da einige wenige, die die geistliche Kompetenz innehaben, das System Tempel? Oder glauben wir das, was Martin Luther mit dem Priestertum aller Gläubigen beschreibt? Denn dann lebt in uns allen der Heilige Geist. Und dann gilt uns allen dieser Auftrag. Und dann ist uns allen diese Vollmacht, diese Verantwortung auch übergeben, Sündenvergebung zum Beispiel zuzusprechen. Und das ist die entscheidende Stelle. Hier muss ich mich entscheiden, wie ist es? Ihr habt vielleicht in den letzten Wochen gemerkt, dass ich diesen Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, immer auf uns alle bezogen habe. Und ich glaube, das ist genau so richtig. Jeder Einzelne von uns ist da gemeint. Man könnte das auch anders sehen. Man könnte zum Beispiel auch sagen, naja, also dieser Auftrag, der gilt nur diesen 10 Jüngern, die da gerade im Raum waren. Judas lebte nicht mehr und Thomas war gerade woanders beschäftigt, so erzählt es Johannes, also 10 Jünger. Und denen gilt das, für die ist das gedacht. Das war eine spezielle historische Situation und Jesus spricht das in diese Situation, das Leben dieser Männer hinein, weil die den Auftrag haben, die Gemeinde zu gründen, aber die sollen das verwalten. Dann heißt das, wenn ich das weiterdenke, denen galt der Auftrag, die haben nur die Vollmacht, Sündenvergebung zuzusprechen und auch nur die erhielten den Heiligen Geist. Und wenn ich das konsequent zu Ende denke, kommen wir dahin zurück, dass nur wenige speziell Beauftragte das Monopol der geistlichen Kompetenz und des Heiligen Geistes haben. Dann brauchen wir wieder einen Priester, der alles macht und der als einziger Dinge tun darf. Ich sehe das anders. Gottes Geist wirkt in einem jeden von uns. Er hat in uns Glauben geweckt. Gott lebt durch ihn in uns. Er sendet uns, beauftragt uns, rüstet uns aus. Er war und ist nicht nur eine Gabe für Verantwortungsträger. Die Jünger waren die Ersten, die Jesus nachfolgten. Und wir folgen ihm heute nach. Wir sind seine Jünger. Und damit gilt diese Zusage uns. Die geistliche Kompetenz, die liegt nicht nur bei ein paar besonders Ausgebildeten, sondern sie liegt in der Hand der Gemeinde. Und da gehört sie hin. Das verlieren wir leider immer wieder aus dem Blick. Und das merken wir zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie Christen manchmal reden. Also es gibt dann Gemeinden, in denen man sagt, da gibt es einen Hauptamtlichen und dieser Hauptamtliche, das ist der Geistliche. Der Geistliche der Gemeinde. Wenn ich das mal konsequent zu Ende denke, heißt das, was heißt das dann für die Ehrenamtlichen? Was heißt das für die Gemeindemitglieder, wenn das der eine Geistliche ist? Ihr könnt ja selber überlegen, ne? Das sind dann die Ungeistlichen. Oder wie soll man das sagen? Und aus diesem Denken heraus kommt dann auch so ein Selbstmisstrauen. Dann gibt es auf einmal Dinge, das sollen die Pastorinnen und Pastoren machen. Die haben das ja schließlich gelernt. Die haben ja eine Ausbildung dafür. Andere segnen. Seelsorge. Verkündigen. Vergebung zusprechen. Abendmahl feiern. Da will man nichts falsch machen. Ich erinnere mich an das erste Teen Camp, das wir an der Ostsee in Nöhr hatten. Damals waren wir noch eine kleine Gruppe, deswegen hatten wir nicht den ganzen Platz gebucht. Und mit uns war eine Pfadfindergruppe, eine katholische Pfadfindergruppe aus dem Ruhrgebiet. Und die haben da so ihr Pfadfinderprogramm gemacht und das war auch alles schön, aber was sie nicht gemacht haben, war irgendetwas Geistliches. Aber die wollten auch mal Gottesdienst feiern, mit Eucharistie, also das katholische Abendmahl. Das wollten sie auch. Und wie, aber das konnten sie aber nicht einfach so. Da musste der Priester aus dem Ruhrgebiet für einen Tag eingeflogen werden. Der hat dann diesen Gottesdienst mit Eucharistiefeier mit ihnen da zelebriert und dann ist er wieder nach Hause gefahren. Und gleichzeitig denke ich an ganz viele EC-Freizeiten, von denen ich weiß, wo junge Erwachsene, Ehrenamtliche die Freizeit verantwortet haben, wo Gottesdienste gefeiert wurden, wo sie geistliche Angebote wie Bibelgespräche, Bibelarbeiten angeboten haben, persönliche Segnung angeboten haben, wo sie Abendmahl gefeiert haben und darin Vergebung der Sünden zugesprochen haben. Und es fühlt sich für mich irgendwie gut an, das so zu erleben. Und ich glaube, dass auf diesen Freizeiten sehr viel Segen gewesen ist. Auch bei den katholischen Geschwistern war viel Segen. Also das will ich nicht abstreiten, aber ihr versteht, was ich meine. Ich bin davon überzeugt, es gibt nicht nur einige wenige Geistliche. Wir alle sind Geistliche, geistlich, weil Gottes Geist in uns lebt. Nochmal, er beauftragt uns, er befähigt uns, er sendet uns und ja, er gibt uns auch die Vollmacht, in seinem Namen Sünden zu vergeben. Du brauchst nicht klein von dir denken, wenn Gott dir was zutraut und wenn Gott groß von dir denkt. Im Laufe der Kirchengeschichte wurde vieles, was Gott in die Hand der Gemeinde gelegt hat, wieder auf wenige konzentriert. Dahinter steckte ganz oft die Angst davor, dass Dinge nicht würdig oder richtig gehandhabt werden. Manchmal auch aus gutem Grund, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass Dinge irgendwie aus dem Ruder gelaufen sind. Letztlich geht es dabei immer um die Frage der Kontrolle. Läuft alles gesittet ab? Wird alles richtig gehandhabt? Hat das alles Hand und Fuß? Wer kontrolliert das eigentlich? Ich erinnere mich, als Jugendreferent im EC Ostfriesland war ich in einem Ort, da gab es einen neuen Prediger damals und da gab es eine tolle Jugendarbeit, die ganz selbstständig gearbeitet hat. Und dann fragt mich dieser Prediger, ja, aber wer kontrolliert eigentlich, was die da machen? Ja, niemand. Die machen das, weil sie mündige Christen sind. Aber wer kontrolliert? Das war ihm ganz wichtig. Wir Hauptamtlichen, ich ziehe mich da selber mit ein, müssen uns fragen lassen, ob wir manchmal aus Angst vor Kontrollverlust oder vielleicht sogar Machtverlust Dinge lieber in der Hand behalten, anstatt in die Hand der Gemeinde zu geben. Fest steht, je mehr Kontrolle man aufbaut, desto weniger Entfaltungsfreiraum gibt es. Desto mehr beschränken wir die Menschen mit ihren Fähigkeiten und ihrer geistlichen Kompetenz. Ich finde, was in die Hand der Gemeinde gehört, sollte auch dahin zurück. Und wenn man Angst hat, dass etwas aus dem Ruder laufen könnte, besteht ja die Möglichkeit, dass man Dinge einübt. Vor 14 Tagen haben wir uns hier mit ein paar Leuten getroffen und haben geübt und gelernt, wie man einen Bibeltext sich selbst erschließen kann, um daraus eine Verkündigung, in welcher Form auch immer, zu gestalten. Und das haben wir ja nicht zum Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, aber das haben wir gemacht, weil wir überzeugt sind, weil ich überzeugt bin, dass es unter uns Menschen gibt, die begabt sind, zu verkündigen, anderen von Jesus zu erzählen, Glauben zu vermitteln, zum Glauben einzuladen, zu ermutigen, zu trösten, herauszufordern. Und es wäre ein Verlust, wenn ihr, die ihr dazu begabt seid, das nicht tun würdet. Ich halte es für viel sinnvoller, miteinander zu üben und zu lernen, anstatt aus Vorsicht, Sorge, Angst und Befürchtung lieber alles selbst in der Hand zu behalten. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Ja, wir haben, vielleicht erinnert ihr euch, die dabei waren, das erste Nachfolgeexperiment. Da haben wir das ganz praktisch eingeübt, einander zu segnen. Da waren wir richtig gut drin. Und dann kam Corona Und irgendwie haben wir das, glaube ich, wieder verlernt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden bewusst gesegnet hast, die Hand aufgelegt hast. Also einige können sagen, hier gerade eben vor einer halben Stunde. Aber ja, also das, lasst uns das doch wieder entdecken. Uns das zutrauen. Und ich sage jetzt mal was, das ist jetzt gewagt, aber hört es einfach mal. Was ist denn mit dem Abendmahl? Könnten wir uns vorstellen, hätten wir die Freiheit, dass auch jemand anderes als außer dem Gemeinschaftspastor das Abendmahl anleitet? Oder haben wir die Sorge, dass da jemand vielleicht was falsch macht? Oder ist es wirksamer, wenn ich das mache? Ich glaube, allein wenn ich das ausspreche, merke ich, für mich klingt das irgendwie merkwürdig. Oder glauben wir, dass es Gott weniger wirkt, wenn man vielleicht nur 87% der Form wahrt? Wirkt Gott dann nur 87%? Oder fragt Gott danach, hast du auch eine landeskirchliche Beauftragung dafür? Nur mal so als Frage. Jetzt keine Frage, sondern das meine ich jetzt richtig ernst. Und wenn jemand mit dir redet und sein Herz ausschüttet und seine Last benennt, seine Schuld benennt, das, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, und du spürst, dieser Mensch sehnt sich nach Vergebung, nach der Zusage von Vergebung, dann ist meine Bitte, schick ihn nicht zu mir. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Sprich es ihm zu, das darfst du. Ihr merkt vielleicht, es geht um das Bild, das wir von Kirche und Gemeinde und von Gemeinschaft haben. Es ist personenzentriert und vielleicht sogar abhängig von Personen dadurch. Oder haben wir es in der Breite? Weil wir uns gegenseitig etwas zutrauen und einander vertrauen. Weil Jesus uns etwas zutraut und vertraut und anvertraut, uns ausrüstet und beauftragt. Im Herbst möchten wir diesen Zukunftsprozess starten. Und der steht unter diesem gleichen Vorzeichen, der ist geprägt von dem gleichen Gedanken. Nicht ein paar wenige ziehen sich zurück und entscheiden, was für alle jetzt die nächsten Schritte sind. Sondern jeder kann seine Gedanken, seine Ideen einbringen. Und nicht nur das, sondern jeder kann sich üben im Hören auf das, was Gott eigentlich möchte. Also nicht nur die Frage, was fände ich jetzt schön und schick für mich, was würde mir gut gefallen, sondern was möchte Gott eigentlich? Und diese Kompetenz, die liegt in uns allen. Und dafür brauchen wir auch uns alle. Dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass wir uns auf blinde Flecken hinweisen, das ist nötig. Eigentlich ist genau das die Stärke der Gemeinschaftsbewegung. Gemeinschaftsbewegung ist eine Laienbewegung. Selbstbewusste, mündige Christen, die gemeinsam am Reich Gottes mitbauen. Lasst uns bitte daran festhalten und lasst uns das stärken. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen.